Das ist ein schwieriger Predigttext, den wir gerade gehört haben. Herausfordernd, vielleicht auch überfordernd, radikal, steil, krass. Vielleicht sind das nur die Wörter oder die Begriffe, die dir in den Kopf kommen, wenn du diesen Text liest oder wenn du ihn hörst. Es ist ein Auszug aus der Bergpredigt. Es geht darum, Jesus nachzufolgen. Und gerade in der Bergpredigt kommt das ja sehr verdichtet, was das denn für uns bedeutet. Das sind Aussagen, die haben in sich, weil sie so radikal sind, wenn wir sie tatsächlich ernst nehmen wollen. Und weil wir merken, da ist eine Spannung. Wir leben ja als Christen nach wie vor in der Welt, die ganz normal weitergeht. Und unser Alltag unterscheidet sich auch nicht groß von dem Alltag anderer Menschen. Und trotzdem sind wir aufgerufen, irgendwie in diesem Alltag anders unterwegs zu sein als die anderen. In Vers 35 vor unserem Predigttext, also auch im Kapitel 6 vom Lukas-Evangelium, da sagt Ich glaube, der ist kaputt, der Knopf reagiert nicht. Schade. Kannst du einfach weitermachen? Ich sag dir, wenn du weitermachst. Nee, da fehlt eine Folie. Okay, dann zurück. Er sagt, ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Und ich ergänze mal, Töchter des Höchsten. Also, weil wir Kinder Gottes sind, weil wir Söhne und Töchter Gottes sind, weil wir im Reich Gottes leben werden, weil wir einen anderen Blick auf diese Welt haben, weil wir anders wahrnehmen, weil wir die Welt anders wahrnehmen, weil wir Gott anders wahrnehmen, weil wir uns selber wahrnehmen, weil wir den anderen selber anders wahrnehmen, tun wir etwas anders. Das führt zu einem anderen Handeln, zu einem anderen Umgang mit anderen Menschen. Und das findet nicht unbedingt immer breiten Anklang bei allen Menschen oder Beifall bei allen Menschen, weil das eben nicht unbedingt dem entspricht, was man so kennt. Weil es anders ist und weil es schwer ist für jemanden zu verstehen, der nicht diesen Gott wahrgenommen hat oder der ihn noch nicht kennt. Jesus lädt uns ein, anders zu leben, als Söhne und Töchter des Höchsten. Und er sagt, richtet nicht und urteilt nicht. Wir sollen kein Urteil fällen über andere Menschen. Ja, damit ist nicht gemeint, dass wir kein Rechtssystem haben sollen, dass es keine Richter geben soll und dass Christen keine Richter sein dürfen. Darum geht es nicht. Geht auch nicht darum, dass wir uns eine eigene Meinung nicht bilden dürften. Richten und verurteilen, das ist da, wo unsere Meinung oder andere Dinge dazu führen, dass wir andere anfangen zu verurteilen. Wo wir aufgrund von unserer Meinung lieblos werden, wo wir unbarmherzig werden, mit anderen dementsprechend umgehen, wo es uns wichtiger wird, Recht zu behalten, an meiner Meinung festzuhalten, nicht davon abzurücken, egal ob das den anderen verletzt, wo wir anfangen, Kontakt zu meiden, ja, weil wir das Aussehen oder die Meinung des anderen oder die Ansichten, ihre Taten, ihren Lebensstil einfach nicht gutheißen wollen. Wo wir sie abstempeln und vielleicht sogar ausgrenzen. Wo wir lieblos und hart werden. Wo unsere Überzeugung, meine Meinung, meine Ansicht wichtiger wird als der Mensch, der da mir gegenüber steht. Und das gibt es in ganz unterschiedlichen Abstufungen. Ja. Das geht aber gar nicht. So kann man doch nicht denken. Wie kann der nur an so einer antiquierten Vorstellung festhalten? Wir sind schnell dabei, Urteile zu fällen. Wir hatten die Wortwolke. Früher gab es in Gemeinden so Urteile wie Kartenspielen. Das darf ein Christ nicht. Ist vom Teufel. Genauso wie Rockmusik. Ein Schlagzeug gehört auf gar keinen Fall in eine Gemeinde. Und heute lächeln wir vielleicht über diese Sachen. Aber es gibt andere Punkte, da lächeln wir dann doch nicht mehr so. Und die gibt es im Umfeld von der Gemeinde und die gibt es auch in unserem ganz normalen Alltagsumfeld, bei allen anderen Menschen auch. Ja? Wie können die nur nicht verstehen, dass Nachhaltigkeit so ein wichtiges Thema ist? Wie können die nur so weiterleben? Die Abschaffung von Verbrennungsmotoren. Also sorry, was ist das denn für ein Blödsinn? Das geht doch gar nicht. Wie kann man denn nur für das Erziehungsmodell sein? Oder wie kann man für das Erziehungsmodell sein? Vegan, das ist das einzig Wahre. Die ganzen Leute, die Fleisch essen, die haben es nicht verstanden. Die verstehen nicht, was Umweltschutz, Tierschutz, was das alles bedeutet. Wie kann man nur so altbacken denken und Frauen nicht für Leitungspositionen vorschlagen? Und auf der anderen Seite, wie kann man nur Frauen für Leitungspositionen vorschlagen? Gar noch in die Gemeindeleitung oder als Pastorin. Wie können die nur so liberal sein? Wie können die nur so konservativ sein, so engstirnig? Wieder mal typisch, die Charismatiker und der Heilige Geist. Oh, Mensch, immer diese Konservativen, die den Heiligen Geist überhaupt nicht im Blick haben. Wie kann man nur vor der Ehe zusammenziehen? Wie kann man nicht an eine Schöpfung in 7 Tagen glauben? Wie kann der auch nur darüber nachdenken, sich für das Recht auf Abtreibung einzusetzen oder für gleichgeschlechtliche Partnerschaften? Wieso wählen die AfD? Mit gesundem Menschenverstand kann man das doch nicht. Wieso kriegen diese zu spät kommen es nie gebacken? Es kann doch nicht so schwer sein, pünktlich zu kommen. Kunst in der Gemeinde? Boah, überflüssiges Thema. Die sollen sich mal nicht so aufführen, gibt wichtigere Dinge. Wie kann die Gemeindeleitung nur das, das, das und das entscheiden? Oder der Leiter? Das geht doch nicht. Die haben das einfach zu wenig im Blick. Die Jugendarbeit, die Arbeit mit Kindern, Mission, Evangelisation, wie können die nur so einen engstirnigen Blick haben? Die haben einfach nicht begriffen, worum es geht. Ich glaube, wir merken alle, dass wir ziemlich gut darin sind, Urteile zu fällen. Wir wissen, was richtig und was falsch ist. Und wir urteilen und richten vermutlich viel mehr, als uns das bewusst ist. Die Frage ist, wissen wir wirklich, was richtig und was falsch ist? Sind wir uns sicher, dass es wirklich so einfach ist, wie meine Meinung das sagt? Mir geht es gar nicht darum, die ganzen Sachen zu beantworten. Es geht mir nur darum, wie gehen wir damit um? Wissen wir das wirklich? Oder um eine Formulierung zu nutzen, die ich früher selbst oft gehört habe, haben wir wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen? Jesus bringt eine Sache ganz deutlich auf den Punkt in diesem Text. Derjenige, der den riesigen, fetten Balken vorm Gesicht hat, meint zu sehen, was beim anderen schiefläuft. Und es ist ein kleiner Splitter in dessen Auge. In Bezug auf das Ausmaß von unserer Sünde, also all den Dingen, die uns von Gott trennen und die sich zwischen Beziehungen schieben, sitzen wir alle im gleichen Boot. Ist keiner anders. Wir sind alle blind. Und ein Blinder, der meint, einen anderen Blinden führen zu können, das ist lächerlich. Ja, die fallen in die Grube. Die laufen gegen den Baum, die meinen, sie sind im Sandkasten und befinden sich in der Wüste. Wir sehen nicht. Es gibt nur einen einzigen, der richtig sieht. Und das ist Gott. Jakobus bringt es auf den Punkt, ich probiere es nochmal. Ja. Dabei gibt es doch nur einen Gesetzgeber und nur einen Richter, den, der die Macht hat zu retten und der die Macht hat, dem Verderben preiszugeben. Du. Aber wer bist du, dass du über deine Mitmenschen zu Gericht sitzt? Wir alle hatten Lehrer. Wir alle waren mal Schüler. Das ist ein weiterer Vergleich, den Jesus aufführt. Wer hier wer ist, ist klar. Der Lehrer ist Jesus. Und Jesus sagt, der Schüler kann nur maximal so gut werden wie der Lehrer. Also wie er. Aber wer ist bitte so vermessen zu sagen, er wäre schon so weit wie Jesus? Und wenn wir schon nicht so weit sind wie Jesus, dann sollten wir uns mit unseren Urteilen sehr zurückhalten. Nicht, dass wir aus Versehen über das Ziel rausschießen. Die Geschichte hat ja leider schon oft gezeigt, dass wir uns ganz schön irren können. Sonst würden wir heute vermutlich keine Rockmusik hören oder Kartenspielen oder andere Gesellschaftsspiele. Keiner wird diesen großen Balken los. Ja, genauso wenig wie der Schüler das Level seines Meisters erreicht, genauso wenig werden wir unseren großen Balken los. Das ist ja das Ironische, was Jesus hier deutlich macht. Darum geht's ihm. Johannes macht das im ersten Brief, den er schreibt, deutlich. Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst. Keiner wird seine Sünde los. Lassen wir den Splitter beim anderen lieber stecken. Wir haben mit unserem großen, schweren Balken genug zu tun. Und Jesus will uns dabei helfen, wahrzunehmen, richtig wahrzunehmen. Wahrzunehmen, wie wir sind und vor allem wahrzunehmen, wie Gott ist, den er uns vorstellt. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Wahrnehmen, wie unser Vater im Himmel ist und es ihm nachmachen. Barmherzig sein wie er. Und Jesus konkretisiert das. Sagt Barmherzigkeit, das bedeutet nicht zu richten, nicht zu urteilen, sondern stattdessen frei zu sprechen und zu geben. Weil das genau das ist, was wir bei unserem Vater sehen. Weil dieser Gott genau so ist. Dieser Text, der bringt mich zum Staunen, weil das so unerhört ist, wie Gott mit uns umgeht. Weil es so anders ist. weil er barmherzig ist, weil er voller Gnade ist, weil er ein weites Herz für uns hat, ein gutes Herz, weil er keinem von uns irgendwie was Böse will. Der Einzige, der tatsächlich objektiv und voller Recht uns verurteilen könnte, ist überhaupt nicht daran interessiert, uns zu verurteilen. Der will uns alle retten. Der ist barmherzig mit uns. Er vergibt uns immer und immer wieder. Er hat Mitleid. Er fühlt mit uns. Er hat Geduld. Er ist mild. Er hat ein weites Herz für uns. Er spricht uns frei. Ja, das Gleichnis im Matthäusevangelium von dem sogenannten Schalksknecht, das verdeutlicht, um was es bei diesem Freisprechen geht. Da ist dieser Knecht von dem König und er schuldet ihm 10.000 Talente. Eine Schuld, die er niemals in seinem Leben begleichen könnte. Und der König will das zurück und er kann das nicht zahlen. Dann sagt er, gut, dann verkaufen wir dich, deine Familie, deinen Besitz, alles verkaufen wir. Und das soll dann dafür soll quasi als Schulderlass gelten. Das begleicht die Schuld. Und der Knecht wirft sich vor ihm wieder und sagt, bitte nicht, bitte gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich will es versuchen, zurückzuzahlen. Und der König hat Erbarmen mit ihm. Er sagt nicht nur, ich verkaufe dich nicht, sondern er sagt noch, ich erlasse dir deine Schuld. Also er schenkt ihm das alles. Er ist großzügig. Er spricht frei. Das Gleichnis geht noch weiter. Es geht auch in Richtung, von dem der Predigttext heute geht. Deswegen lassen wir es erstmal dabei stehen. Er spricht frei. Er erlässt dem anderen die Schuld. Großzügig. Er beschenkt ihn. So handelt Gott. Und er setzt sogar noch oben einen obendrauf. Ja, er beschenkt großzügig. Er gibt gerne. Er hält nicht zurück. Lukas benutzt, beziehungsweise Jesus benutzt das Bild vom Getreidemaß hier. Und das hat es in sich. Ja, ich habe gedacht, wir schauen mal, wie das ist. Ich habe meinen Assistenten, der Sebastian. Also stellt euch mal Folgendes vor. Also ein Maß, das war ja eine Maßeinheit. Ne? Also ein Maß, wie ein Kilo heute vielleicht. Und jetzt kommst du zu einem Verkäufer und sagst, ich hätte gerne ein Maß. So. Dann konnte der Verkäufer sich überlegen, ich nehme jetzt meinen Maßbehälter und da passt auf gar keinen Fall mehr als ein Maß rein. Mehr geht nicht. Jesus sagt, Gott nutzt ein gutes Maß. Also da passt mehr rein. Okay, also er stellt den weg, nimmt ein größeres Maß. Passt schon mehr als ein Maß rein. Und dann nimmt er das und nimmt seinen Behälter. Ich stelle mich mal hinten, damit ihr seht. Und dann fängt er an zu füllen. Und er füllt auch über die Grenze von dem Maß hinaus. Ah, genau. Er macht es voll. Dann macht er Folgendes. Klopft noch auf, rüttelt, damit das ganze Getreide noch enger zusammensackt, noch mehr. Und dann haut er noch oben drüber, bis es nach allen Seiten überfließt. Das ist das Bild, das Jesus verwendet für die Barmherzigkeit Gottes. Überfließend. So will er uns beschenken. Lass uns mal hier stehen. Oh, ey. So will uns Gott beschenken. Und dann schüttet er dir das in deinen Einkaufsbehälter. War damals das Obergewand, der Bausch vom Obergewand. Da schüttet er das rein. Du bist beschenkt. Hast viel mehr bekommen, als du jemals erwartet hättest. So gibt Gott unerhört. So anders als wir Menschen. Er richtet uns nicht nach dem, was wir verdienen, sondern er vergibt uns. Er beschenkt uns reichlich. Mit Gnade, mit allem, was wir zum Leben brauchen. Das ist Gott, das ist unser Vater. Er hat ein weites Herz für uns. Er ist so viel großzügiger mit uns Menschen, als wir uns das nur im Entferntesten vorstellen können. In Vers 35 sagt Jesus, er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott ist nicht engstirnig und kleinkariert. Er ist nicht daran interessiert, Menschen zu verurteilen oder zu richten, sondern er will sie gewinnen. Weil er sie liebt, er will sie großzügig beschenken, jeden Einzelnen, so. Paulus schreibt in einem seiner letzten Briefe, ja, also ist er schon lange mit Jesus unterwegs gewesen, und man könnte ja meinen, ja, der ist im Glauben, ist er weit gekommen, der hat viel erreicht. Und er schreibt Folgendes. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Was für eine Aussage. Das sagt er über sich, nachdem er schon so lange mit Jesus unterwegs ist und er hatte echt Erfolg, der Mann. Nicht, ich bin besser geworden über die Jahre. Ich bin der größte Sünder von allen. Ich habe den großen Balken vorm Gesicht. Bevor unsere beiden Jungs auf die Welt gekommen sind, da war ich der Überzeugung, ich habe schon einige Fortschritte gemacht, gerade so was das Thema Geduld und Aufbrausen anbelangt. Vielleicht stimmte das auch, ich weiß es nicht. Naja, dann kam der Felix, dann kam der Benjamin. Und es gibt Tage, da stehe ich vor meinem Papa im Himmel und ich merke, ich bin so weit davon entfernt, auch nur im Entferntesten so barmherzig zu sein wie er. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, je länger ich Menschen kennenlerne, die lange mit Jesus unterwegs sind, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, je mehr wir unseren Vater im Himmel kennenlernen, umso mehr entdecken wir die Abgründe in uns. Umso mehr entdecken wir, wie viel Sünde eigentlich in uns steckt. Was da für Abgründe sind und wie groß Gottes Gnade mit uns ist. Wie groß seine Barmherzigkeit mit uns ist. Je länger wir in seiner Gegenwart leben, umso mehr entdecken wir seine Barmherzigkeit. Und es macht mich dankbar. Dankbar, dass er so barmherzig zu mir ist. Und dann sagt er, ihr seid Töchter und Söhne dieses Gottes. Macht es genauso. Weil wir seine Kinder sind, sollen wir ihn nachahmen. Mit dem anderen so umgehen, wie er mit uns umgeht. Auf dem Boden bleiben, demütig bleiben. Wahrnehmen, dass ich ganz genauso auf Barmherzigkeit angewiesen bin, wie der da drüben, der meine Meinung nicht teilt. Weil ich weiß, dass ich mich ganz genauso irre wie er. Weil ich weiß, dass keiner von uns keine Fehler macht. Weil ich weiß, dass keiner von uns schuldlos ist. Weil mein Balken doch viel schwerer wiegt als der Splitter im Auge des anderen. Und dann kommt man vielleicht und fragt, ja, aber muss nicht jemand dem anderen das sagen? Am Ende fragt Jesus mich nicht, was hat denn der andere gemacht? Der wird mich nicht fragen, du Andi, kannst du mir bitte kurz mal helfen? Ich muss den Sebastian beurteilen. Das wird er nicht machen. Der wird mich fragen nach meinem Balken. Jesus geht mit jedem von uns einen unterschiedlichen Weg. Und meiner Erfahrung nach ist dieser Weg sehr unterschiedlich. Mir hat mein Jugendleiter, der Johann, irgendwann, das ist schon ganz lange her, hat er mir erzählt, du Andi, ich hatte mal so die Situation, da habe ich gemerkt, Jesus sagt mir, du musst alle deine CDs, die du hast, die sollst du nicht mehr hören. Werf die in den Müll. Und er hat das gemacht. Er hat alle CDs, die er hatte, in den Müll geworfen. Das war eine gute Sammlung. Ich hatte teilweise dieselben CDs im Regal stehen. Und er hat damals aber keine allgemeingültige Regel daraus abgeleitet und gesagt, weil ich das jetzt gemacht habe, weil Gott mir das gezeigt hat, musst du das jetzt auch so machen. Er hat mich auch nicht dafür verurteilt. Er hat auch nicht gesagt, du darfst jetzt nicht mehr im Jugendkreis mitarbeiten, weil du diese Musik noch hörst. Er hat mich nicht verurteilt. Und Jahre später hat mir Jesus bei so ein paar CDs das auch deutlich gemacht. Ein paar andere höre ich immer noch. Jesus geht sehr unterschiedliche Wege mit uns. Und was für den einen dran ist, heißt, ist nicht unbedingt für den anderen auch dran. Was für mich dran ist, ist nicht unbedingt für dich dran. Vielleicht auch noch nicht dran. Vielleicht kommt es noch. Jesus fragt uns am Ende nicht nach dem anderen, sondern er fragt mich, was habe ich gemacht? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Nicht richten, nicht verurteilen, damit sollen wir aufhören, sondern stattdessen freisprechen und geben. Da müssen wir auch noch kurz drauf eingehen. Bei dem Freisprechen, wenn man sich das Gleichnis vom Schalksknecht anschaut, wird ja deutlich, hier geht es auch um Schuld, also um etwas, was zwischen Menschen steht. In dem Begriff schwingt aber eigentlich was anderes mit. Da geht es eigentlich um das, genau das, was bei dem Schalksknecht in Realität passiert, dass ihm materielle Schulden erlassen werden. Großzügig gegenüber dem anderen sein, barmherzig gegenüber dem anderen zu sein, das heißt in Bezug auf seine Meinung und seine Ansichten großzügig zu sein, barmherzig damit umzugehen, in Bezug auf seine Fehler, in Bezug auf das, wo er an mir schuldig wird und auch in Bezug auf seine materiellen Schulden bei mir. Schulden erlassen. Und nicht nur Schulden erlassen, sondern auch noch so geben, wie Gott gibt. Ein Thema, das bei Jesus immer wieder auftaucht. Seid großzügig. Jesus rät uns nirgendwo dazu, uns selbst erstmal um uns zu kümmern, zu sparen für XY, sondern er sagt, seid großzügig. Das zieht sich überall durch. Sei großzügig mit dem, was du hast, weil du einen Vater im Himmel hast, der großzügig mit dir ist, der dich versorgt, materiell und auch in Bezug auf andere Dinge. Was kann das praktisch heißen? Ja, vielleicht, ich habe mich gefragt, wie kann das heute aussehen? Was wäre heute ein Beispiel dafür? Vielleicht damit aufzuhören, zu versuchen, mit Dienstleistern darüber zu verhandeln, dass ich dann doch noch irgendwie einen Bonus raushole. Ja, also weil der Dienstleister, der Mann von der Telekom oder wer auch immer, weil der nicht pünktlich oder meiner Meinung nach nicht ausreichend qualitativ geliefert hat, versuche ich noch irgendwie was rauszuholen für mich. Oder im Restaurant. Jetzt mussten wir hier so lange auf das Essen warten. Können Sie da nichts am Preis machen, uns irgendwie entgegenkommen? Was wäre denn jetzt großzügig? Nicht auf Entschädigung aus sein. Auch nicht das Trinkgeld kürzen, um ihm zu zeigen, wie unzufrieden man mit ihm ist. Sondern vielleicht sogar mehr als 10% Trinkgeld geben. Das ist Großzügigkeit. Ein anderes praktisches Beispiel liefert Jesus in einem Vers vorher. Er sagt, gerade eure Feinde sollt ihr lieben, tut Gutes und leiht, ohne etwas zurückzuerwarten. Jemandem etwas ausleihen, ohne es zurückzuerwarten. Ohne zu erwarten, dass er mir dafür auch etwas ausleiht. Sogar denjenigen etwas leihen, die ich überhaupt nicht ausstehen kann. Und da besteht ja durchaus die Gefahr, dass ich das vielleicht gar nicht mehr zurückkriege. Nicht penibel jeden Cent der Firma oder der Gemeinde oder mit Freunden abzurechnen. Keine Liste darüber führen, wie viel mir jemand zurückgeben muss. Letzte Woche hat mir jemand erzählt, dass sie eine Bekannte hat, die führt Liste. Und zwar in Bezug auf Hochzeiten, weil sie der Überzeugung ist, wenn ich auf einer Hochzeit bin und ich gebe 50 Euro als Geschenk, dann muss der andere mir auch 50 Euro als Geschenk geben auf meiner Hochzeit. Oder weil, und die andere Liste, die sie führt, ist, auf welche Hochzeit war sie schon eingeladen. Weil, wenn mich jemand einlädt auf eine Hochzeit, dann bin ich dazu verpflichtet, ihn auch einzuladen. Und genauso erwarte ich das bitte auch von den anderen. Freisprechen, großzügig sein, das ist anders. Barmherzig sein mit Menschen, weil Gott barmherzig zu uns ist, weil wir seine Kinder sind. Und dann kommt ja scheinbar irgendwie noch ein Haken bei dieser ganzen Geschichte, wenn man sich das genauer anschaut. Denn Jesus sagt ja Folgendes. Das Maß, das ihr verwendet, wird auch bei euch verwendet werden. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet. Und das überrascht jetzt, ne? Man denkt sich so, hebt das jetzt das andere auf? Gib Gott erst, wenn ich gebe? Ist er erst barmherzig zu mir, wenn ich barmherzig bin? Also es steht klar, was passiert, wenn wir vor Gott, unserem Richter, stehen. Keiner wird freigesprochen. Ja, also wenn er uns nach dem beurteilt, wie wir mit anderen Menschen umgehen, dann wird keiner von uns freigesprochen. Keiner würde bestehen. Wir sind auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, die auch da vorausgeht. Selbst wenn wir unbarmherzig sind und richten und urteilen, selbst dann gilt noch diese Barmherzigkeit Gottes. Seine Barmherzigkeit geht immer voraus. Wir müssen nicht erst unsere Meinung ändern, erst unser Leben ändern. Wir müssen nicht erst etwas tun, bevor Jesus seine Arme aufmacht und sagt, komm zu mir, sondern die Arme sind offen, nicht erst wenn. Jesus macht aber mit dieser Warnung trotzdem etwas deutlich. Er sagt, das ist eine ernste Sache, dieses Richten und Verurteilen. Das steht euch nicht zu. Und ich glaube, Jesus hat es in der Hinsicht mit uns echt nicht leicht. Da braucht er viel Barmherzigkeit mit uns. Es gibt noch was anderes zu entdecken darin. Und das ist, glaube ich, vielmehr das, worauf Jesus eigentlich hinzielt. Sein Zielgedanke ist ja, lernt barmherzig zu werden, weil Gott euch beschenken will. Und zwar so beschenken will. Weil wenn du ein klein wenig lernst, barmherziger zu sein, dann wird Gott dich nicht proportional belohnen, also wird dir nicht dasselbe Maß an Barmherzigkeit entgegenbringen, sondern er wird dir viel, viel mehr schenken. Und er sagt, dabei will ich dir helfen. Ja, das ist ja noch was anderes, was hier drin steckt. Er sagt, ihr könnt so werden. Ihr könnt so werden wie euer Vater. Sonst wäre das eine vollkommene Überforderung, was er hier macht. Ihr könnt so werden. Darauf lenkt Jesus den Fokus. Werdet barmherzig, weil ich euch dabei helfen will und weil Gott euch so belohnen wird dafür. Ihr werdet Söhne und Töchter des Höchsten sein. Damit kommen wir zum Schluss. Gott will uns zusammenbringen. Alle sollen seine Söhne und Töchter sein. Er stellt Gemeinschaft her. Was macht Richten und Verurteilen? Das trennt uns voneinander. Das treibt uns auseinander. Wenn ich dem anderen akribisch vorrechne, was er alles falsch gemacht hat, wo er sich geirrt hat, wenn ich unbarmherzig mit dem anderen umgehe, da fangen an, Dinge zwischen uns zu stehen. Meine Ansicht gegen die des anderen, meine Meinung gegen die des anderen, meine Schuld, seine Fehler. Es ist eine Sache der Wahrnehmung. Wer wahrgenommen hat, wie unser Vater zu uns ist, der kann doch gar nicht mehr anders mit anderen Menschen umgehen, weil unser Vater uns gleichermaßen annimmt, weil er denjenigen liebt, der mich zur Weißglut treibt, genauso wie er mich liebt, weil er gütig zu uns beiden ist, weil er eine Gemeinschaft herstellt, auf der die gemeinsame Basis nicht ist, dass wir dieselbe Meinung oder Überzeugung teilen, auch nicht, dass wir dasselbe leisten und können müssen, sondern die Basis für die Gemeinschaft, die Jesus herstellt, ist, da kommen Menschen zusammen, die wissen, ich brauche einen barmherzigen Gott. Jeden Tag, aufs Neue. Das ist die Basis für die Gemeinschaft. Davon leben wir. Und Gottes Wunsch ist, dass alle, die nicht dazugehören, in diese Gemeinschaft reinkommen. Dass sie mit offenen Armen empfangen werden. Wie können wir das leben? Was kann uns dabei helfen, vielleicht zu versuchen, das umzusetzen? Bonhoeffer hat Folgendes einmal gesagt, als er zur Bergpredigt und diesem Text geschrieben hat. Zwischen dem Jünger und dem anderen, sowohl dem anderen Jünger als auch dem Nichtchristen, steht nicht ein Maßstab gerechten Lebens, also das, wo wir anfangen zu urteilen, sondern allein Jesus Christus. Der Jünger sieht den anderen immer nur als jemanden, als einen, zu dem Jesus kommt. Jesus geht ihm voran zu dem anderen hin. Jedes Mal, wenn ich einem von euch begegne, geht Jesus mir voran und ich begegne ihm nur durch Jesus. Wir begegnen anderen Menschen immer nur mit Jesus. Wie begegnet Jesus? Barmherzig. Und ich glaube, wenn wir lernen, so zu werden, das wird Menschen zum Staunen bringen. Wenn sie erleben, dass sie nicht erstmal dafür verurteilt werden, wer sie sind oder was sie tun, wenn sie Menschen kennenlernen, bei denen sie Großzügigkeit erleben und überhaupt nicht verstehen, warum ihnen überhaupt Großzügigkeit entgegengebracht wird. Egal, ob sie hier in eine Veranstaltung kommen, ob sie dich in deiner Freizeit erleben oder auf der Arbeit oder wo auch immer, das wird Menschen neugierig machen. Das wird sie verwundern, das wird sie überraschen. Und ich bin davon überzeugt, dass Menschen dadurch den Wunsch bekommen, mehr zu erfahren, was steckt denn dahinter, warum ist die Person so, dass sie diesen Gott kennenlernen wollen, der so barmherzig mit ihnen umgeht. Und in diesem Sinn, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, verurteilt nicht, sprecht frei und gebt großzügig. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille. Ich lasse das Zitat noch stehen, da kann man es noch ein paar Mal durchlesen. Vielleicht hilft es ja. Und die Theresa wird das gleich beenden.